wie so ein rotes Tuch für dich. Zweifeln geht doch gar nicht als Christ. Vielleicht ist es was, wo du sagst, Zweifeln am allerliebsten, sobald sie kommen, würde ich ins Gebet gehen und merken, dass Gott derjenige ist, der die Zweifel wegnimmt. Vielleicht sagst du auch, Zweifel ich? Ich zweifle, wenn dann an der Politik oder am Sport bei meinem Lieblingsverein. Oder zweifeln, wo du merkst, ich verstecke sie immer dort, wo sie vielleicht keiner sieht. Im Rücken, dort, wo ich vielleicht mit meinen Zweifeln gar nicht konfrontiert werden will. Zweifeln als Predigt direkt nach Ostern, wie passt es zusammen? Wenn wir in die Auferstehungsgeschichte schauen und die von den vier Evangelien jeweils aus einer anderen Blickrichtung angeschaut werden, sehen wir, dass Zweifeln und Ostern oder Zweifel und Glaube doch irgendwie was gemeinsam haben. In der heutigen Geschichte schauen wir uns einen Mann an, der Zweifel hatte. Und der Kontext, dort wo die Geschichte sich abgefunden hat, das war so, dass dort die Jünger sich getroffen haben an dem Auferstehungstag am Abend und sie hatten Angst gehabt. Sie trafen sich in einem Raum und haben den Raum aber verschlossen. Sie hatten Angst gehabt, dass dort, wo die Leute so wütend, wo sie Jesus gekreuzigt haben, dass sie vielleicht die Nächsten sind, die gefangen genommen werden. Und sie schließen ab und sind dort und plötzlich, ohne dass eine Tür aufgeht, stand Jesus da. Er offenbart sich ihnen das allererste Mal, so schreibt es Johannes-Evangelium, zeigt ihm die Hände, aber nur einer war nicht dabei. Ein Jünger war an dieser Offenbarung, an der allerersten Offenbarung von Jesus nicht dabei. Und um den wollen wir uns heute mal genauer, ja, da wollen wir mal reingehen, wer ist es und was macht ihn aus? Es ist Thomas. Thomas, auch Didymus genannt. Didymus war sein Rufnamen, das heißt eigentlich Zwilling. Thomas, einer der 12, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Und die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meinen Finger auf die durchbohrten Stelle und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. Herr Thomas sagte, was ist jetzt los? Alle Jünger bezeugen, dass Jesus lebt, aber er konnte es nicht glauben. Er konnte es einfach nicht greifen, was da geschehen sein sollte. Und deswegen sagt man auch zu ihm, heißt er auch Thomas der Zweifler. Thomas der Zweifler. Wir wollen uns mal reinschauen, ob Thomas der Zweifler aber auch den richtigen Titel für ihn ist oder ob es da noch andere Stellen gibt, die ihn in der Bibel beschreiben. Thomas war ein Jünger. Das heißt, Jesus hat ihn irgendwann rausgerufen und er hat gesagt, ich lasse alles hinter mir, ich folge dir nach. Und es gibt eine Stelle, die auch das Johannesevangelium beschreibt, wo Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist und dann er mitbekommt, dass sein Freund, der Lazarus, krank ist. Er sagt, Jünger, wir müssen zu Lazarus. Und die Jünger sagen, das geht auf gar keinen Fall. Weil wenn wir dorthin zurückgehen, dort war die Gegend, wo sie dich doch vor ein paar Tagen erst steinigen wollten. Für die Jünger war das No-Go. Und Jesus bleibt dran und sagt, Leute, Jünger, wir müssen zu Lazarus, er ist gestorben. Wir müssen dorthin. Und genau in dieser Situation lesen wir jetzt, wo Thomas spricht und er sagt, lasst uns mit ihm, mit Jesus gehen, damit wir mit ihm sterben. Thomas, der Zweifler, so eine Reaktion. Es gibt eine weitere Geschichte, wo Jesus mit den Jüngern zusammensitzt, sie tröstet und ihnen erzählt, dass sein Vater im Himmel Wohnungen bereitstellt für die Jünger. Und dass Jesus derjenige ist, der schon mal vorausgeht und die Wohnungen vorbereitet und eines Tages wieder zurückkommt. Und er verspricht, wieder zurückzukommen und er sagt, ihr kennt ja den Weg, wohin ich gehe. Und die Jünger sitzen da und dann ist es auch wieder der Thomas, derjenige, der sagt, Herr, wir wissen doch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Und darauf antwortet Jesus mit diesen ganz berühmten Ich-Bin-Worten. Ich bin das, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Und da würde es mich mal interessieren, wie die Jünger reagiert haben. Haben die Jünger gedacht, Thomas, warum stellst du so eine Frage? Es ist doch klar, wohin wir gehen. Ist doch alles offensichtlich. Du alter Zweifler. Oder haben die Jünger gedacht, gut, dass jemand anders gefragt hat. So wie in der Schule auch. Gut, dass ich nicht die Frage stelle. Da hat jemand sucht, eine echte Suche. Zum Glück stellt er die Fragen und jetzt bekomme ich die Antworten, auch wenn ich meine Zweifel, meine Frage nicht äußern musste. Diese zwei Geschichten, finde ich, zeigen Thomas auch nochmal von einer anderen Perspektive, wie er so war, was er so gemacht hat. Und trotzdem lesen wir und haben es vorhin gehört und werden dann noch ein bisschen reingehen, Thomas, derjenige, der nicht glauben kann, der zweifelt. Sein Glaube kommt ins Wanken. Darf ein Christ zweifeln? Ja, vielleicht ist Zweifeln für dich wie eine Schwäche oder ein Hindernis, das dich zu dem echten Glauben dazugehört, wo man einfach nur glaubt und vertraut. Aber wenn wir die Bibel anschauen, die ist eigentlich voll von Leuten, die zweifeln. Da, wo Zweifel irgendwie Raum auch hat. Wenn wir andere Leute fragen, die schon viel mit Jesus, mit Gott erlebt haben, dann werden sie sagen, ich bin durch einige Zweifel durchgegangen, aber die Zweifel haben mich noch tiefer an Jesus gebracht. Es ist ein Teil von meinem lebendigen und ehrlichen Glaubensweg. Von Anfang der Bibel, im Alten Testament, ob das ein Abraham ist, der zweifelte, obwohl er nachher Vater des Glaubens genannt wird, ob es ein Mose ist, der zweifelte an seinem Auftrag, ob es die anderen Jünger sind, war nicht nur der Thomas, die gezweifelt haben und gar nicht verstehen konnten, das, was die Frauen sagen. Stimmt das jetzt für mich? Der Petrus und Johannes rennen zum Grab und wollen sich überzeugen. Die Bibel ist ein Buch, wo Leute immer wieder gezweifelt haben. Obwohl sie ja Jesus real oder auch Gott erlebt haben. Und ich glaube, dass Zweifel irgendwie zu unserem Glauben tatsächlich dazugehört. Ein ganz bekannter Theologe, der Timothy Keller, der beschreibt es mal so. Ein Glaube ohne jeden Zweifel ist wie ein menschlicher Körper ohne Immunsystem. Geht eigentlich nicht, ist nicht gut. Menschen, die naiv durchs Leben gehen, ohne sich ernsthaft zu fragen, warum sie glauben, was sie glauben, werden hilflos sein, wenn die Schläge des Lebens oder die bohrenden Fragen des gewieften Zweiflers kommen. Der Glaube eines Menschen, der nicht jahrelang geduldig mit seinen Zweifeln auseinandergesetzt und sie erst nach langem Überlegen verworfen hat, kann über Nacht zusammenbrechen. Hier beschreibt er, der Glaube ist wie so ein Immunsystem. Das macht wachsam, das macht aber auch widerstandsfähig und es gehört irgendwie dazu. Und gleichzeitig beschreibt er hier, die Zweifel eines Tages auch über Bord zu werfen. Weil ich vielleicht Glauben empfangen habe, weil ich eine Erkenntnis habe, wo ich sage, Gott, da kann ich dir glauben, ich darf meine Zweifel loslassen. Ich glaube nicht, dass die eigentliche Gefahr im Zweifeln selber liegt, sondern darin, wo wir die Antworten suchen. Dass wir die Zweifel irgendwie verdrängen oder denken, Zweifel sind eigentlich eine Scham. Da darf keiner sehen, ich will gar nicht drüber reden. Zweifel ist aber nicht gleich Zweifel. Und ich habe in der Vorbereitung sowieso zwei Bereiche für mich festgelegt, um diese Zweifel ein bisschen einzuordnen. Es hilft mir auch, meine eigentlichen Fragen und Zweifel ein bisschen in zwei Positionen zu bringen. Und zwar war es für mich hilfreich, sie einmal in ein logisch-rationelles Hinterfragen einzuordnen und auch in ein grundsätzliches Misstrauen, wo der Zweifel so tief liegt. Beim logisch-rationellen Hinterfragen, das sind ehrliche Fragen. Das sind Teil eines reifen Suchen und auch eines Verstehungsprozesses. Und die Bibel die spricht auch darüber, über das Hinterfragen. Es gibt in der Apostelgeschichte eine Stelle, da heißt, dass die Juden täglich die Schrift nachgelesen haben und gelernt haben, um zu vergleichen, ob das, was Paulus sagt, übereinstimmt mit der Bibel. Die sollen prüfen, die sollen nachforschen, die sollen erkennen, stimmt das wirklich, auf den Grund gehen. Und dann gibt es ja unsere Jahreslosung, prüft alles, behaltet das Gute. Ja, prüfen, aber ist es prüfen gleich zweifeln? Und damit hat es was mit einer Herzenssache zu tun. Zweifeln hat ganz viel mit einer Herzenssache zu tun. Woher kommen meine Fragen, woher kommen meine Zweifel? Und aus einem grundsätzlichen Misstrauen, dieser tiefliegende Zweifel, was eigentlich ein Herzensproblem ist, da könnte man sagen, das sind Zweifel, die nicht aus fehlenden Informationen kommen, sondern irgendwie innerer Widerstand, ein Misstrauen, Angst zu haben, die Kontrolle abzugeben. Es hat weniger was mit dem Verstand hier zu tun, sondern ganz tief in meinem Herzen. Wie gehe ich damit mit den Fragen um, die ganz tief bohren? Und ich habe es an einem Beispiel, ich würde es gerne am Beispiel von einem Zweifel machen, von einem Bungee-Jumping-Sprung. Bungee-Jump ist, wenn man von einer hohen Höhe wie eine Brücke, wie aus einem Helikopter mit einem Seil runterspringt und das Seil ist an den Füßen festgemacht und das fährt dich dann wieder zurück. Und es gibt Person A, die Zweifel hat und mit einem logisch-rationellen Hinterfragen zu diesem Bungee-Jump-Station hingeht. Und die sagt, sag mal, hält das Ding überhaupt mich aus? Und fragt den Betreiber, naja, wann war denn die letzte TÜV-Verordnung hier? Der Betreiber sagt, ein halbes Jahr lang her, also das passt. Ja, okay, aber wie viel Kilogramm hält es aus? Ja, das Achtfache von deinem Körpergewicht. Und ich mach's dir auch mal vor. Der Betreiber springt runter und derjenige, die Person, die einfach so ein Erkenntnisproblem hat, merkt, ah ja klar, hält mich aus, hat TÜV und er hat es vorgemacht, jetzt springe ich auch. Macht ein Foto und schickt es in die Familiengruppe. Super. Und dann gibt es den anderen, der auch zum Bungee-Jumping hingeht, aber mit einem ganz anderen Zweifeln an die Sache rangeht. Denn von vornherein ist für ihn klar, naja, abgeben, das konnte ich noch nie gut in meinem Leben. Vertrauen, dass das Seil oder die Anlage oder der Betreiber auch das Richtige drückt. Nee, das ist nicht meins. Außerdem hat derjenige Erfahrung gemacht schon, wo er irgendwelche Berichte gelesen hat, dass in dem Urlaubsort schon jemand gestorben ist. Beide gehen mit Zweifeln hin. Der eine springt und der andere geht noch nicht mal hoch auf den Kran. Es hat damit was zu tun, nicht mit Zweifeln an sich, sondern wie, aus was bestehen die Zweifel. Und die Bibel ermutigt und ermahnt uns gleichzeitig, diese einen Zweifel ja auch zuzulassen, hin zu hinterfragen, Jesus zu suchen und gleichzeitig nicht in Zweifeln festzustecken. In Jakobus 1, 5 bis 8 heißt es, wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Doch soll der Betreffende seine Bitte in einer Haltung des, wichtig, Vertrauens vorbringen. Ich habe da meine Fragen. Ich weiß da gar nicht genau, wie es weitergeht. Ich habe auch Fragen mit dir, Jesus. Aber ich vertraue darauf und lass mein Herz offen. Da sollen wir auch Jesus drum bitten. Und gleich an dieser Stelle, da warnt die Bibel uns und nicht in die Haltung des Zweiflers. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind aufgepeitscht, einmal hierhin und dann wieder dorthin getrieben wird. Wir sollen nicht hin und her getrieben werden, sondern eigentlich fest verankert. Die Bibel sagt, da wo dein Herz immer wieder am Zweifeln, von Grund aus am Zweifeln ist, da pass auf. Ein anderer Theologe beschreibt es ganz ähnlich. Und zwar sagt er, dass es für uns Christen doch völlig normal ist, dass wir uns die Fragen stellen. Dass wir irgendwelche Probleme auch erforschen wollen, ergreifen wollen. Dass wir aber auch in einer Unwissenheit stehen und auch eine gewisse Ratlosigkeit fühlen. Und es ist kein Problem, wenn unser Grundvertrauen tief in Jesus ist. Wenn wir wissen, ich habe meine Fragen, ich weiß nicht genau, ich forsche mal, ich teile meine Zweifel auch mit anderen, aber tief drinne will ich mein Herz offen lassen, Jesus, für dich. Will ich mein Herz offen lassen, dass du reinsprechen kannst und es verändern kannst. Und er warnt auch davor, vor einem Fragenstellen oder vor einem Zweifeln, die so einem chronischen Zweifeln gleichen. Chronischen Zweifeln heißt ja, chronisch ist es dauerhaft. Es geht gar nicht mehr weg. Ich habe Zweifel in mir, die gehen irgendwie nicht weg. Und ich glaube, es ist wichtig, wo ich diese Antworten erwarte. Wo erwarte ich Antworten auf meine Zweifel, auf meine Frage? Dort bei Jesus suche ich dort oder lasse ich mich von den Zweifeln tragen in eine Richtung, wo mich nachher vielleicht auch noch tiefer in meine Zweifel reinbringen. Ich glaube, es wäre auch gut, wenn wir unsere Zweifel anzweifeln. Das heißt, derjenige, der am Bungee-Sprung ist und sagt, ich kann eigentlich gar nicht vertrauen, der sollte ja mal überlegen, warum kann ich eigentlich nicht vertrauen? Vielleicht fällt ihm die eine Geschichte ein, wo damals ein Schulfreund gesagt hat, ja, fahr du mal mit dem Fahrrad fort, das ist super. Und nachher gingen die Bremsen von dem Fahrrad nicht. Derjenige, wenn man zweifelt, sollte man auch seine Zweifel hinterfragen. Als ich damals meinen Job gekündigt habe und auf die Bibelschule gegangen bin, da wusste ich, 8 Monate habe ich jetzt Zeit, ich kann Jesus begegnen, ich kann tiefer in ihn, ja einfach auch in das Wort Gottes eintauchen, ich kann ihn erleben. Aber hätte mir einer davor gesagt, dass die ersten Wochen für mich ein Ort des Zweifelns wären, hätte ich gedacht, nee. In einem Ort, wo alle hungrig sind nach Jesus, da kann doch kein Zweifel stattfinden. Für mich waren die ersten Wochen auf meiner Bibelschule oder auf der Bibelschule ein Ort des Zweifelns. Ich habe alle drumherum erlebt. Die glauben, die erleben. Und dann wurde es persönlich von mir. Da dachte ich, hat Gott was mit mir? Ist irgendwas, liegt es an mir? Und ich hatte einen Vorteil gehabt, ich hatte einen guten Freund gehabt, mit dem ich alles besprochen habe. Also alles Mögliche und unter anderem habe ich dann gesagt, du, ich merke, ich habe da irgendwie die Zweifel. Was ist, wenn es doch hier alles gar nicht stimmt? Hey, wir haben so viel Geld in die Hand genommen, 8 Monate lang dort. Der Glaube, Jesus, Gott, wer ist denn das eigentlich? Vor allem für mich. Und in meinem Kopf hatte ich viele Antworten. Ich konnte alle Antworten abspulen, wenn wir im Kreis sitzen, konnte ich Antworten geben, aber in meinem Herzen war irgendwie so ein Zweifeln da. Und Thomas hatte aber auch so einen Ort, wo er Zweifel sagen konnte. Ich finde es erstaunlich, dass Thomas alleine mit seinen Zweifeln ist, zu den Jüngern hingeht und sagt, Leute, ihr alle könnt glauben, aber ich kann es nicht. Er nimmt die Blicke von allen Jüngern in Kauf. Er hat keine Menschenfurcht und sagt, so, da bin ich einfach, ich habe die Zweifel. Und Thomas hat er nicht gezweifelt, nicht weil er Jesus nicht kannte. Er war 3 Jahre mit ihm unterwegs. Er hatte gesehen und erlebt, wie Wunder passiert sind. Aber nach der Kreuzigung war für ihn nichts mehr, wie es war. Seine Erschütterung in seinem Glaubensleben. Und dann kommt Jesus. Jesus begegnet Thomas in der Glaubenserschütterung seines Lebens. Es heißt in der Bibel, 8 Tage später, nach dem allerersten Treffen, sind die Jünger wieder zusammen, wieder schließen sie den Raum ab und da kommt er, Jesus, mitten in den Raum und hat einen im Blick und es ist der Thomas. Und Jesus sagt, lege deine Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an. Reiche deine Hände her und leg sie in meine Seite. Und sei nicht mehr lange ungläubig, sondern glaube. Mich bewegt es, weil Jesus hier nicht genervt ist. Oder sagt auch nicht, Thomas, jetzt reicht's mal. Hey, Thomas, jetzt alle glauben, sag mal, was ist mit dir los? Jesus hat ihn im Blick und er geht auf ihn zu. Er beantwortet sogar Thomas' Fragen fast wortwörtlich, obwohl Jesus ja bei dem allerersten oder bei den Fragen, wo Thomas hatte, gar nicht dabei ist. Die Fragen hat der Thomas den Jüngern gestellt. Jesus verurteilt Thomas nicht für sein Hinterfragen, für sein Zweifeln, sondern lädt ihn ein, die Bedürfnisse, die in ihm stecken, tief bei Jesus zu erfüllen. Jesus weiß, was Thomas braucht und spricht ihn genau da an. Es ermutigt mich auch zu wissen, dass es einen Gott gibt, der weiß, was du brauchst und der dir dort begegnen möchte. Nicht mit irgendwelchen Druck, mit Frust, sondern mit Geduld, mit Offenheit und mit konkreter Zuwendung. Ja, ich kenne deine Fragen. Jesus hält unsere Zweifel aus und Jesus bleibt. Auch dort, wo unser Glaube ja manchmal nicht glaubensfähig ist. Jesus lädt sogar selbst ein, Zweifel auszusprechen und verspricht, darin zu begegnen. Matthäus 7, Vers 7. Bittet, so wird euch gegeben. Und die, wo ihr sucht, ihr werdet finden, ihr könnt die Antworten finden. Und klopft an, so wird euch aufgetan. Und danach bestätigt die Bibelstelle gerade nochmal und sagt, denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Die Bibelstelle macht mir Mut, wo ich meine Fragen habe, wo ich Unsicherheiten habe, dass ich dieses Versprechen aus dem Wort Gottes, aus der Bibel habe, wo ich sagen kann, du hast mir diese Zusage gemacht. Und die Zweifel, wir hatten vorher so eine Übereinanderstellung, die sehen ja unterschiedlich aus. Manches verstehe ich nicht, manches hinterfrage ich. In vielem steckt auch eine Angst, sich meine Sorgen, wo ich nicht loslassen kann, oder ein innerer Widerstand. Und ich glaube, dass hinter all diesen Ausdrucksformen verbirgt sich eine tiefgehende Angst. Meint es Gott gut? Meint es Gott gut mit mir selber? Meint es Gott gut mit mir selber? Je nachdem, was du für eine Antwort auf diese Frage findest, bestimmt es dein ganzes Glaubensleben, dein Bild von Gott. Meint es Gott gut? Die kann ich im Kopf ganz schnell beantworten. Da kann ich Bibelverse rausziehen und sagen, ja, hier meint es Gott gut mit mir. Im Herzen zu glauben, dass es Gott gut mit mir meint, ist eine ganz andere Sache. Aber genau da möchte doch Jesus uns begegnen. Hey, er möchte doch unser Herz, er möchte auch unsere Zweifel. Er möchte die oberflächlichen Zweifel, die oftmals auf ein tiefes Herzensproblem beruhen, wegnehmen. Und viele Menschen berichten, dass gerade sie durch so eine glaubensschwierige Zeit gewachsen sind, wo die Zweifel sie näher zu Jesus gebracht haben, wo sie tiefer verankert sind. Und dann gibt es manche Leute, die sagen, genau wegen den Zweifeln bin ich weggekommen von Gott. Ich glaube, wir müssen auf unser Herz aufpassen. Wie ist mein Herz, offen oder habe ich es zu? Habe ich meine chronischen Zweifel? Ich habe schon meine Antworten. Meine Zweifel zu reflektieren und auch Antworten zu suchen dort, bei dem wir Antworten suchen sollten, bei Jesus. Hey, nicht der perfekte, makellose Glaube zählt, sondern der echte Glaube, der bereit ist zu ringen, zu hinterfragen, zu suchen. Und Zweifel können ein Weg zum tieferen Glauben sein, wenn wir sie stellen und vor allem bei Jesus suchen. Und Thomas, wie reagiert er auf diese Begegnung mit Jesus? Ganz kurzen, aber ganz wichtigen Satz. Thomas sagte, mein Herr und mein Gott. Herr und Gott ist im Alten Testament die Ausdrucksform, also für Gott, also für den Vater selber. Und was hier Johannes beschreibt, ist einer der wichtigsten Stellen im Neuen Testament, wo Thomas Jesus als Gott bezeichnet. Als der dreieinige Gott, ein Teil von der Trinität. Und Thomas Antwort ist nicht einfach ein Zugeständnis, ja danke Gott, jetzt glaube ich halt, sondern hier wird es extrem persönlich. Er sagt nicht nur Herr und Gott, sondern er sagt mein Gott, mein Herr. Aus dieser Zweifeln und aus dieser Begegnung mit Jesus ist eine echte Überzeugung von Thomas geworden. Wir sehen hier auch nicht, dass Thomas nachfragt. Es kann aber nicht sein. Also bist du dann wirklich auferstanden? Lagst du im Grab? Wie viele Tage warst du im Grab? Dieses Zweifeln kommt nicht mehr vor. In Thomas ist was passiert in seinem Herzen. Es ist keine blinde Gefolgschaft, sondern eine Herzensentscheidung. Und deshalb ist mein größter Wunsch, dass Menschen so eine Begegnung mit dem Jesus haben, wo Glaube hervorkommt, wo nur echte tiefe Nachfolge entspringt. Die Bibel will uns eigentlich viel mehr dahin bringen, dass wir uns persönlich für Gott entscheiden, dass wir es festmachen. Und darin ist Thomas vorbildlich. Wo sich Jesus offenbart, im Herzen, im Wort, im Geist, da wird Glaube lebendig. Nicht durch religiösen Aktivismus irgendwas festzuhalten, aus meiner Eigenkraft zu machen, sondern durch eine Begegnung mit Jesus lässt Vertrauen wachsen. Und Jesus erwidert auf diese Sache: Mein Herr, mein Gott, jetzt, wo du gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Es ist viel wert, wenn Menschen reale Erlebnisse mit Jesus gemacht haben. Es gab Menschen, die haben Jesus real gesehen, seine Wunder erlebt und Glauben bekommen. Zachäus, die Frau am Jakobsbrunnen oder der Hauptmann am Kreuz. Und dann gibt es viele, wo Jesus ja nicht wahrhaftig gesehen haben, wo Gottes übernatürliche Versorgung nicht erlebt haben in Ägypten. Und genau dort ist auch die Zusage für uns. Glückselig sind wir, die Jesus noch nicht real gesehen haben und trotzdem glauben. Die Apostel unterstreichen immer wieder, dass Glauben eigentlich von dem Wort und von dem Hören kommt. Ob das im Römer 10 ist, wo es heißt, also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Oder im 2. Korinther, denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Sehen. Oder 1. Petrus 1, Vers 8. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude. Eine Freude, die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Wir sind glückselig dort, wo wir glauben und nicht sehen. Und trotzdem bin ich ja überzeugt und liebe das vor allem auch, dass ich nicht in die Bibel reinschaue und Dinge nachlesen kann, wo Jesus vor 2000 Jahren gewirkt hat, sondern jetzt in meinem Alltag erleben darf, da wo Gott lebt, da wo Jesus real ist und da wo der Heilige Geist auch zu mir sprechen kann. Ich bin froh, dass du Gott erleben kannst in deinem Alltag. Ob es ein Bibelvers ist, das genau in die Situation trifft. Ein Gebet, das Frieden bringt oder zu einer Gebetserhörung wird. Durch den Heiligen Geist, der zu dir redet oder auch die Gemeinde, die trägt. Die Gemeinde ist eigentlich der Leib Christi, wo der Leib Christi ja gar nicht mehr hier auf Erden ist. Und genau hier finde ich die Bibel oder die Aussage passend, wo du sagst, genau das sind die Momente, Patrick, die ich vermisse. Wo ich sage, Jesus in meinem Alltag, also ich lese und weiß zwar viel hier drin, ich kann lesen, was damals war, aber ich erlebe ihn gar nicht so. Aber ich möchte ihn doch erleben. Vielleicht hast du ihn noch nie so groß erlebt persönlich, vielleicht war es jahrelang her und du sagst, genau, ich wünsche mir mal wieder, Jesus zu erleben. Da möchte ich dir die Zusage ganz persönlich machen, wo eigentlich Jesus zu dir sagt, glückselig, oder eine andere Übersetzung, ganz von Glück erfüllt. Ganz von Glück erfüllt bist du, der nicht sieht und dennoch glaubt. Weil Glaube ist ja kein Wissen, sondern ein Schritt. Ich vertraue darauf, dass Gott es irgendwie gut meint. Ich vertraue darauf, dass ich ihn heute noch erleben darf. Und in meiner Bibelschulzeit, als ich dann die Fragen, meine Zweifel geäußert habe, waren sie nicht komplett weg von heute auf morgen. Es ging einige Wochen und dann gab es einen Lobpreisabend. Wir waren im Lobpreisabend und ich war wieder am Zweifeln. Sag Gott, ich möchte dich doch sehen, ich möchte dich doch erleben in meinem Herzen. Ich habe Ängste geglaubt, habe gedacht, überall bei allen anderen macht das nicht. Ist er auch gut zu mir? Hat er mich im Blick? Sieht er meine Zweifel, meine Ängste? Denkt er an mich? Und dann kam genau dieser Bibelvers, Johannes 20, Vers 28. Glückselig bist du, Patrick, der du glaubst, ohne zu sehen. Und das war für mich eine der größten Begegnungen für mich persönlich, weil ich gemerkt habe, jetzt wird Gott persönlich. Er sieht meine Zweifel und er begegnet mir. Und diese Begegnung, diese Bibelstelle, die halte ich so oft fest, weil ich sage, ich weiß Jesus, hier in meinem Kopf, da bist du derjenige, von dem wir immer wieder singen, von dem wir immer wieder reden. In meinem Herzen, manchmal frage ich mich das und danke, dass du mir darin begegnet bist. Von dem Thomas lesen wir jetzt nicht mehr viel, was bei ihm noch passiert. Die Bibel schreibt da gar nicht mehr so viel dazu. Aber außerbiblische Quellen berichten, dass der Thomas bis nach Irak und Iran gegangen ist und dort den Menschen das Evangelium zu verkünden. Sogar, dass er es bis nach Indien geschafft hat und dort bei dem Märtyrertod zu sterben. Der Thomas, der gezweifelt hat, der Thomas, wo vielleicht auch Zweifel zugelassen hat und mit den Zweifeln zu Jesus gekommen ist und eine echte Begegnung, ein echter Glaubensschritt hervorgegangen ist. Und Zweifel, ja, die kommen immer wieder, die sind immer wieder da. Und ich möchte zum Schluss noch so ein paar praktische Tipps, ein paar Gedanken mitgeben, wo ich glaube, sie sind wichtig, dass wir die uns immer wieder bewusst machen und uns da auch herausfordern lassen von Gott. Hey, in allererster Linie, sprich deine Zweifel aus zu Jesus. Sprich sie aus mit Menschen. Im Judasbrief heißt es, Judas 22 heißt es, habt Erbarmen, die im Glauben wanken, die Zweifel haben. Lass uns doch als Gemeinde für diejenigen da sein, wo hinterfragen, wo sie noch nicht verstehen können, dass Gott ein lebendiger Gott ist, dass Gott einer ist, der Anteilnahme auch an mir hat. Aber lasst uns auch aufpassen auf unser Herz. Dort, wo wir schon vielleicht mit Zweifel Antworten zumachen und sie gar nicht ehrlich echt stellen. Bleib in der Gemeinschaft, im Gottesdienst, in Hauskreisen. Nicht isolieren, weil in Gemeinschaft stärken wir uns gegenseitig. Wir hören Zeugnisse von anderen. Ich werde selber erbaut, ich werde vielleicht korrigiert. Ich darf dort echt sein. Und der allerwichtigste Sache ist, suche die Antworten bei Jesus. Lass uns Antworten bei dem suchen, der verspricht, wer sucht, der wird finden. Wir werden jetzt noch ein Lied singen und während dem Lied wird die Kollekte durchgehen, also Spenden für uns als Gemeinde. Vielen Dank, da wo du auch da dich uns segnest oder dich einbringst. Und nächste Woche wird es eigentlich im Johannesbrief direkt weitergehen. Es zieht sich gerade durch. Dort wird Reinhard uns reinführen in eine Begegnung, wo Jesus den Menschen wieder begegnet, den Jüngern begegnet und wie sie damit umgehen. Deswegen sei du herzlich mit dabei. Wir singen ein Lied und danach wird der Segen gesprochen.